Kannst du mir das mal mit den Elefanten erklären?
Was für Elefanten?
Okay, dann bin ich extrem entspannt, weil dann hast du es offensichtlich auch nicht gelesen und lebst auf der gleichen Insel der Gutgläubigen wie ich.
Was war denn mit?
Die sprechen seit Tagen Leute irgendwas mit irgendwelche Elefanten, die hier hinkommen, an. Und ich habe es immer nicht verstanden. Und ich dachte, ich frage mal meinen ganz persönlichen Social-Media-Experten, ob der eine Ahnung hat.
Du siehst mich komplett baff. Gibt ein Video oder was, das viral geht oder was ist da los?
Botswana will Deutschland 20.000 Elefanten schenken.
Warum? Das ist sowas, wo ich fragen würde, kann man das nur umtauschen? Was macht man mit so einem Geschenk?
Ja, er möchte diese 20.000 Elefanten Deutschland schenken, denn die Deutschen sollten so mit den Tieren zusammenleben, wie ihr es uns vorzuschreiben versucht. Der Anlass für das Geschenk ist das Vorhaben von Deutschlands Umweltministerin Steffi Lemke, die den Import von Jagdtrophäen in die Europäische Union weiterhin beschränken will.
Okay, verstehe. Also das ist sozusagen eine Retourkutsche.
Weil Botswana leidet unter einer Elefantenüberpopulation.
Ja. Tatsächlich, also es gibt zu viele Elefanten in Botswana.
Ja. Ja.
Und man müsste einen Beschuss durchführen, um das wieder auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen.
Ah, und das ist natürlich geil, weil du sagst es natürlich auch direkt mit dieser Amtor-Sprache. Ja, da spricht das Jägerwissen. Beschuss durchführen, das sind Dinger herrlich, oder? Da kriegt doch jeder Mann, der noch so einen Rest von Testosteron im Blut sitzen hat, denkt sich, jawohl, jetzt führen wir mal so einen Beschuss durch. Großartig.
Ja, du weißt ja, ich bin ein ganz großer Großwildjäger, das weißt du ja.
Ja, das ist irgendwo, ich finde, Beschuss ist irgendwo zwischen Töten und Züchten.
Ja? Das ist im Wohlfühlbereich zwischen
Züchten. Das ist dieser mittlere Bereich. Beschuss, das könnte tödlich, könnte aber auch was wahnsinnig Populationsbeflügelndes haben.
Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, Philipp, wenn jetzt die 20.000 Elefanten hier hätten,
ja,
und die würden in Köln-Nippes, sag ich jetzt.
Ja, warum eigentlich in Köln? Ja, aber gut. Ja.
Warum nicht? In Köln-Nippes ausgesetzt. Und du würdest dann so mit so einem Safari-Wagen, weißt du, hier so schön in der Zebra-Lackierung durch Köln-Nippes fahren mit so einem Jägerhut und du würdest einen Beschuss durchführen. Das hätte auch irgendwie was Freizeitgestaltendes.
Aber ich kenne in Köln-Nippes einen, der als erster dagegen demonstrieren würde, wenn ich da Beschuss durchführe.
Meinst du Christoph Sieber?
Ja, natürlich. Der steht mit einem Plakat an der Seite. Stopp das sinnlose Töten. So. Wollen wir mal mit der Sendung anfangen? Hummel, Hummel, Mors, Mors. Herzlich willkommen. Der Frühling ist da und uns werdet ihr auch nicht mehr los. Willkommen zu einer neuen Folge von Grundlos Gute Laune. Wir sind nach 14 Tagen zurück aus den blühenden Rapsfeldern menschlichen Versagens und können sagen, das ist eine fette Ernte. Wir haben für euch wieder Zitate dabei, wo man wirklich sagen muss, ach guck, ne? Mit an meiner Seite, wie immer, der einsame Winzer im Weinberg der Politik. Hier ist Tobias Mann.
Ja, Wahnsinn, also das ist ja sehr poetisch formuliert diesmal,
ja,
lieber Philipp. Das ist
der Frühling ist da.
Ja, ich
steig die Laune.
Ja, meine Augen tränen, meine Nase juckt, ich muss niesen, also ich weiß Bescheid. Ja,
ich wusste gar nicht, dass du auch so sehr Allergiker bist.
Ich bin brutalst Allergiker. Es ist immer so ein bisschen phasenweise, also in meinem Leben gab es Phasen, wo ich allergischer war als in anderen Phasen. Das wechselt ja so ein bisschen, ja, muss an dem Zeug liegen, was da draußen rumfliegt. Dieses Jahr, ich merke jetzt schon, ich habe es schon vor 3 Tagen gemerkt, es geht wieder los. Es geht schon
das
wieder los.
Ich dachte, ich bin hier in unserer Gruppe der Einzelallergiker.
Nee, das verbindet uns auch. Uns beide verbindet einfach auch das Allergische.
Kennst du das, wenn du als Allergiker die Augentropfen in die Augen reinmachst und dann so eine Viertelstunde die Brühe dann nochmal so durch die Rachenhöhle sackt und dir da alles verätzt?
Moment mal, also durch die Augen läuft bei dir das Zeug in die Rachenhöhle?
Ja, logisch. Es gibt ja eine Verbindung zwischen Augen und Nase. Natürlich, wenn ich Tropfen...
Ja, aber wie viel machst du denn da rein, um Gottes Willen, dass da was durchläuft?
Naja, ein Fläschchen pro Auge, so stand es in einer Anleitung. Na, ein Tropfen, hast du das nie?
Nee, das ist mir noch nicht... Also, das wäre mir jetzt neu. Aber wo du es jetzt sagst, werde ich mal drauf achten beim nächsten Mal, wenn ich mir Augentropfen reinmache.
Es kann natürlich auch sein, dass mein Schädel inzwischen so leer ist, dass ich da alles dass einfach da überall immer miteinander
das Zeug vermischt, durchläuft, ja.
Vielleicht schmecke ich da auch gar nicht die Augentropfen, sondern es sind einfach die Reste meines Hirns, die verglühen.
Ja, das ist ganz geil, dass das da runterläuft hinten an der Rachenrückwand. Aber sag mal, Philipp, wo wir ja gerade schon so reden, ist das nicht schon Primaten-Ping-Pong?
Das ist Primaten-Ping-Pong.
Primaten-Ping-Pong. Ich hab's geändert.
Ja.
Ist es jetzt besser für dich?
Naja, jetzt habe ich das Gefühl, es ist eher pornografisch.
Ja, also dir kann man es auch nicht recht machen.
Jetzt ist es für mich so nachts 2:30 RTL 2 so eine Werbung. Spiel's bitte nochmal, dass wir es vielleicht nochmal gemeinsam genießen können.
Primaten Ping-Pong.
Ja, ist schon ziemlich heiß.
Schaue jetzt willenlosen Primaten beim Ping-Pong zu. Das ist doch die Atmosphäre.
Ja, aber Sex sells. Ich dachte mir, das ist ja auch was dir... Du bist ja auch ein großer Freund der Erotik. Was für eine Einladung.
Ja, mach mal weiter. Aber das hatten wir schon mal, das habe ich dir schon mal gesagt. Das klingt bei dir immer alles so freundlich. Ja. Aber dann stehst du plötzlich da und hast die Hose runter und denkst, irgendwie ist was auf dem Weg hierhin schiefgelaufen. Ja, also ich bin ein großer Freund der Erotik. Ja, aber natürlich.
Philipp, jetzt sag mal, was findest du so im Alltag jetzt so in dem Lebensabschnitt, in dem du dich befindest? Ja, du bist jetzt
um Gottes Willen, das ist doch schon wieder so ein Ding.
Ja.
Das ist doch in dem Lebensabschnitt, in dem du dich...
Das ist Chiffre für, du bist nicht mehr der Jüngste. Ja?
Richtig.
Genauso wie ich, wir merken ja beide so, das Alter schlägt zu. Und wie hat sich so deine Einstellung zur Erotik über die Jahre geändert?
Ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage?
Ja, ich habe es vielleicht nicht ganz so ernst, wie ich es wollte, formuliert. Aber ich habe gehört, in Podcasts muss man auch mal sowas klären, dass die Leute mal wissen, wo wir so stehen, erotisch.
Erotisch?
Also ist die Erotik des Essens tatsächlich beispielsweise etwas, was bei dir über die Jahre gewachsen ist? Man sagt ja, Essen ist die Erotik des Alters. Ist das was du unterschreiben kannst als Satz?
Jetzt, schau mal. Das ist ja wirklich nur der dümmste Ausflug aus dieser Thematik zu sagen, Essen ist die Erotik des Alters, um dann irgendwie über Erbsensuppe mit Wursteinlage zu quatschen. Nee, dann müssen wir jetzt bei der Erotik bleiben.
Ja, okay.
Die Erotik. Dann lass uns über Essen reden.
Siehst du, aber das ist doch Quod erat demonstrandum oder wie das heißt. Es ist doch im Prinzip deutlich jetzt geworden.
Ja, aber am Ende des Tages musst du natürlich sagen, wie hat sich Erotik verändert? Also ich würde mal sagen, als männlich gelesener heterosexueller Mann würde man wahrscheinlich immer noch...
Bitte?
Cis-Mann hat sich jetzt bei mir... Also es sind, glaube ich, die gleichen Reize, die zur Verfügung stehen.
Ja.
Also was soll sich da... Also ich weiß, ist es für dich irgendwann, dass du sagst, ach, ich bin...
Ich glaube, Philipp,
es
ist nicht unser Thema, wenn ich...
Ich bin mir jetzt ein Schleifchen drum, weil ich stehe jetzt gerade auf gedeckte Farben, oder was ist das?
Ist doch deine erste Assoziation der Veränderung von Erotik, dass du dir ein Schleifchen ums Genital bindest.
Ja, oder um andere Genitalien, aber ja. Das ist Erotik, ja...
Ja, weil, weißt du, der Zuhörer, die Zuhörerin blickt ja selten hinter die. Komm, hast du noch eine Frage für mich? Ich merke, das führt jetzt zu nichts.
Ja, also wenn ich's zusammenfassen sollte, Merkel fehlt mir schon.
Was uns auch direkt eigentlich zum nächsten Thema führt, weil die Erotik der Macht. Das ist ja etwas, was uns beide auch auf der Bühne umtreibt. Das ist ja durchaus ein erotischer Reiz für viele, sich in die Politik zu begeben, um dann im Prinzip auch in höheren Sphären die Geschicke der Bevölkerung mitzulenken. Das ist ja nicht nur ein rein humanistischer Antrieb oft, sondern es ist ja auch, man will ja irgendwie da was erreichen, eine gewisse Machtposition kriegen. Das kann ja auch erotisch sein, oder?
Das war jetzt inhaltlich ein würdeloser Übergang, aber ich gehe mal mit.
Schön ausgewichen.
Also um es einfach knallhart zu formulieren, Gerhard Schröder ist 80 geworden.
Da siehst du mal, wie schön ich das hingelenkt habe zu diesem Thema.
Womit wir bei Brioni-Anzügen, Rotwein und hol mir mal eine Flasche Bier.
Ja, und diversen Ehen.
Und diversen Ehen.
Das heißt also, er ist auch der Erotik sicherlich nicht abgeneigt. Und Gerhard Schröder ist ja auch teilweise als erotischer Politiker angesehen worden. Also der war schon bei der weiblichen Wählerschaft, hat das schon offenbar eine Rolle gespielt.
Hast du da Einzelbefragungen durchgeführt oder?
Nee, was? Aber die Freie Tobias-Mann-Universität zu Mainz-Bretzenheim hat da seinerzeit Untersuchungen durchgeführt und kam zu diesem Ergebnis. Nee, mal ganz im Ernst, aber ich glaube schon, dass Gerd Schröder schon eine Wirkung hatte. Also jetzt anders als, sagen wir mal, Olaf Scholz, der jetzt ja nicht
der so hatte schon immer ein Gesicht wie eine Dörrpflaume. Was soll denn daran erotisch gewesen sein?
Naja, er hat so dieses, Männer müssen ja erstmal, um erotisch zu sein, nicht schön sein. Oh Gott, ich lehne mich hier ganz weit aus dem Fenster.
Also jetzt, ganz ehrlich, Tobias, also jetzt sind wir im Prinzip eigentlich schon in einem ganz anderen Fachbereich.
Nein, aber er hat ja sowas markant Männliches im Gesicht. So kantig, weißt du, der Sturm des Lebens ist einmal über die Haut gerast und hat die Haut gegerbt. Oder wie man das nennt. Ja, gegerbte Haut, vom Leben gegerbt, und das hat doch eine Anziehungskraft. Da muss man doch jetzt gar nicht irgendwie so ein schöner Mann im herkömmlichen Sinne, dass er jetzt irgendwie ein Modelgesicht hätte oder sowas. Das ist ja nicht der Fall, aber er hat ja dieses männlich Markante.
Also ich glaube, dass Frauen schon auch schöne Männer attraktiv finden. Also
Moment, das habe ich ja nicht bestritten.
Das klingt jetzt so sehr nach einer männlichen Begründung zu sagen, wenn der Mann ein bisschen älter ist und dann hängt ihm die Gesichtslefzen so ein bisschen runter, hat ein schönes Bäuchlein, das ist für eine Frau natürlich auch schon eine geile Alternative.
Ja gut, ich versuche mir es doch nur schön zu reden, das Alter, Philipp. Ja, eben. Mein Gott, ja. Lass mir doch mal ein bisschen.
Der Rest der Republik denkt irgendwie an Ganzkörperfotos von Nico Schwanz.
Oh, unvergessen.
Das war übrigens Erotik. Wenn du so aussiehst und so einen Namen hast, das ist Erotik für mich.
Das heißt, da gab es keine Textbildschere.
Ja, und da gibt es ein Versprechen.
Ja, das wurde es eingelöst, ist die große Frage. Nico Schwanz, ich habe gar kein Bild vor Augen. Der war doch mal im Dschungel, oder?
Das weiß ich nicht, wo Nico Schwanz war. Ich weiß nur, dass es ein bildhübscher Mann war. Und das sah nach was aus.
Wie sind wir denn jetzt von Gerd Schröder auf Nico Schwanz gekommen, um Gottes Willen?
Naja, weil du heute irgendwie mit diesem Thema Erotik mein komplettes System durcheinander bringst und ich inzwischen überhaupt nicht mehr weiß, ob ich nicht vielleicht morgen mal mein Testosteron testen lassen sollte, um festzustellen, fließt da noch was oder läuft bei mir eigentlich nur noch Kräuterlimonade durchs Blut? Erotik der Macht, Erotik des Essens. Was ist denn für dich Erotik?
Für mich? Ich habe eben eine Antwort im Kopf, aber ich sag's. Ja. Für mich ist natürlich der intellektuelle Austausch zwischen zwei Menschen das Erotischste, was man sich vorstellen kann. Für mich als Geistesmensch, ja, als Mensch, als Freund der Sprache. Eine schöne Formulierung ist für mich immer noch das Allererotischste. Also wenn mein Gegenüber einen Satz prägt, und deswegen sind ja unsere Gespräche auch oftmals für mich sehr, sehr an- und erregend.
Meine Güte, was uns dieser scheiß Jingle-Primaten-Ping-Pong inzwischen schon an Würde gekostet hat, ist wirklich erstaunlich.
Das ist die Aufgabe.
Also Gerhard Schröder ist 80 geworden. So, richtig. Jetzt, ich versuche mal ein bisschen, sagen wir mal, die Erotik des Sachverstandes hier reinzubringen.
Ja.
Und was ich sehr interessant fand, ist, dass die Partei, sowohl die Partei als auch Scholz, nur schriftlich gratulieren.
Und es ist wohl aus dem Unterschriftenautomaten gekommen, die Unterschrift unter dem Glückwunschschreiben. Also es ist noch nicht mal persönlich unterschrieben worden, habe ich gehört.
Und ich frage mich, was für eine Form von Distanzierung ist es eigentlich, wenn man jetzt nur noch schriftlich gratuliert? Also ist es nicht, also für mich, ich dachte ganz kurz, also wie albern soll es werden?
Es gibt eine sehr interessante Dokumentation in der ARD-Mediathek abrufbar. Gerhard Schröder, System Schröder, nee, Schröder.
Wieder mal keine Ahnung, der Herrmann. Die Dokumentation heißt die Gerhard Schröder Story und ist in der ARD Mediathek abrufbar.
Und zwar hat ein Filmteam ihn begleitet und hat da jetzt einen einstündigen Bericht über ihn zusammengeschnitten. Und das ist schon spannend, wie er sich selbst sieht, wie er die Welt sieht, wie er dieses Verhältnis zwischen sich und der SPD sieht. Und da hast du auch immer wieder gesehen, warum Schröder mal eine Zeit lang halt auch wirklich als große politische Hoffnung gehandelt worden ist, weil er halt einfach ja so eine Selbstsicherheit ausstrahlt, die manchmal nicht so ganz begründet ist, aber das gehört ja in der Politik auch dazu, dass man auch in Situationen der inneren Unsicherheit vielleicht einfach irgendwie durch ein starkes Statement Sicherheit ausstrahlt. Und das macht er immer.
Ja, aber für mich ist das natürlich mit dem schriftlich Gratulieren so ein bisschen wie mit dem, die Ukraine darf nicht verlieren, die Ukraine darf nicht gewinnen. Also entweder ich gratuliere dem Mann, weil er 80 geworden ist.
Ach, das meinst du?
Oder ich sage, Kollege, du bist so weit von uns entfernt, wir brauchen diese Distanz. Aber zu sagen, darauf hinzuweisen, dass man quasi nur schriftlich gratuliert, ist albern. Und dann gab es ja jetzt die Tage noch in der SZ ein interessantes Interview mit ihm, wo er auch nochmal zum 80. so ein bisschen befragt wurde. Und da hat er noch mal so ein paar Sätze gesagt, wo ich finde, da ist Schröder halt eben deutlich eindeutiger als die Kollegen von der SPD. Denn er hat zum Beispiel zum Krieg gegen die Ukraine, hat er gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass auch Putin ein Interesse am Frieden, also es geht um den Frieden.
Ja.
Da hat er gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass auch Putin ein Interesse daran hat. Was soll er denn mit der ganzen Ukraine?
Aber das ist so ein typischer Schröder. Was soll man denn mit 200 Elefanten aus Botswana? Was soll denn der Putin mit der Ukraine?
Und das, finde ich, ist so eine Naivität, die hat für mich schon wieder was Erotisches. Ja, also ja. Putin hat natürlich ein Interesse. Was soll er denn mit der ganzen... Ist doch auch nur Verwaltungsarbeit, die ganzen Formulare ausfüllen. Da muss die Leute alle einbürgern. Dann muss er denen wirklich schwer auch und Stück für Stück das mit der Demokratie nochmal erklären und sagen, wie schön sie es jetzt haben.
Und vor allem mit der Demokratie nach seinem Verständnis.
Und über die Kollegen Esken und Klingbeil hat Gerhard Schröder gesagt, was mich wirklich traurig macht, ist die Provinzialität der gegenwärtigen Führungsfiguren.
Ja, also das hat er auch schon immer gekonnt, Menschen auf sehr wortreiche und künstlerische Art zu beleidigen. Und das hat, also du hast schon recht, ja. Entweder man gratuliert ihm oder man gratuliert ihm nicht.
Ja, weil ich finde, er stellt sich ja ganz, also wenn einer über die Führungsriege der SPD sagt, was mich traurig macht, ist die Provinzialität. Und dann auch noch, was soll er denn mit der ganzen Ukraine? Ja, brauche ich doch nicht mehr gratulieren und auch nicht schriftlich. Nee. Also Gerhard Schröder, alles Gute zum 80. Wir freuen uns schon auf deine neuen Instagram-Videos. Und was gibt man so einem Mann noch mit?
Wir wünschen ihm noch ganz, ganz viel Erotik für all die Zeit, die ihm noch bleibt.
Perfekt.
Zitatort.
So, und ich hatte jetzt gerade schon meinen ersten Nervenzusammenbruch hinter mir, weil wir nämlich gerade festgestellt haben, dass ich Vollpfeife hier bei mir im Studio nicht auf Record gedrückt habe, sondern quasi die ganze Zeit dem Tobi einfach nur den Zoom-Stream vollgelabert habe. Das bedeutet, meine Damen und Herren, dass Sie gerade beim Zuhören wahrscheinlich die ganze Zeit das Gefühl hatten, dass mein Mikro mal wieder verkehrt rum steht. Aber ich kann Sie beruhigen, diesmal stand es nicht verkehrt rum, sondern es war gar nicht erst an. Es tut mir wahnsinnig leid, aber wir haben uns jetzt gerade auch entschieden, dass wir es nicht nochmal von vorne machen, sondern wir waren eigentlich inhaltlich zufrieden mit dem, was da, also im Rahmen unserer Möglichkeiten waren wir zufrieden mit dem, was da war. Jetzt dürften Sie mich vielleicht mit einer anderen Intensität hören. Wir bitten, das zu entschuldigen. Es tut mir wahnsinnig, es ist mir unfassbar peinlich.
Ich bitte dich. Wir
es
müssen
ist
das
aber jetzt schon das zweite Mal, dass ich so einen Bock schieße.
Ja, aber wir müssen das positiv verkaufen. Die Belohnung ist bei uns, wenn man uns zuhört über einen längeren Zeitraum, wird der Sound besser. Bei was für einem Podcast hast du das denn sonst noch? Das ist so.
Aber die Inhalte werden schlechter.
Genau, also der Sound wird besser, inhaltlich geht's abwärts. Und damit versuchen wir immer so einen mittelmäßigen Pegel zu haben. Also weil unser Ziel ist die Mittelmäßigkeit.
Und da sind wir eigentlich auch direkt bei unserer ersten Überschrift für den Zitatort heute angekommen. Bei Andreas Scheuer, mein lieber Tobi. Andreas Scheuer hat...
Würdest du den noch als mittelmäßig bezeichnen wollen?
Ja, wir brauchen ja auch eine Steigerung nach hinten raus. Okay. Wir können ja nicht schon... Also, ja. Wie tief willst du anfangen? Yeah, yeah. Andreas Scheuer hat letzte Woche sein Bundestagsmandat niedergelegt.
Mm.
Wie geht's dir damit?
Ja, es ist so, mit ein bisschen Wehmut verabschiedet man sich von einem Mann, der uns ganz viel Material auf der Bühne auch geliefert hat. Und da müssen wir ihm auch wirklich im Nachhinein dankbar für sein.
Ja.
Er ist ein bisschen verkannt worden, finde ich. Er hat uns viel Geld gekostet. Ich glaube, er ist jeden Cent wert gewesen.
Ja.
allein der Unterhaltungswert ist ja nicht zu ersetzen. Und die größte Pointe ist natürlich, dass Andi Scheuer jetzt tatsächlich offenbar eine Unternehmensberatung aufmacht.
Das finde ich großartig.
Oder? Das musst du höchst ja. mal, also da, das ist gigantisch.
Ich kenne auch schon den Firmenslogan, Andi Scheuer, ihr Mann fürs bittere Ende. Ja. Das ist, wobei man ja im Nachhinein sagen muss, wir kommen ja gleich auch nochmal im Detail drauf zu sprechen, bei der sogenannten Ausländermaut hat er ja im Prinzip die Firmen, also besser konnte er sie ja gar nicht beraten mit den Verträgen, den er ihnen angeboten hat.
Das stimmt, ja.
Aber da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Jetzt scheint es aber gerade so zu sein, dass die gescheiterte Pkw-Maut für Scheuer doch noch rechtliche Konsequenzen haben könnte. Denn es gibt ja immer noch ein Ermittlungsverfahren und das soll kurz vor einer Entscheidung stehen. Und dann könnte es nochmal heikel für den Andi werden, weil da könnten ein Strafmaß könnte bis zu 5 Jahre Haft sein. Also da ist noch Bewegung drin, aufgrund der angeblichen Falschaussage von ihm, weil ja der Eventmanager Schulenberg 2018 oder immer noch behauptet oder sagt, dass er 2018 das Angebot gemacht haben soll, das EuGH-Urteil abzuwarten.
Ja.
Das heißt, rechtlich ist der Andi noch nicht ganz raus. Aber wir gehen jetzt nochmal zurück an den Anfang. Was war die Ausländermaut? Die Ausländermaut war eine geniale Idee der CSU, Ausländer in Deutschland auch im Straßenverkehr zu diskriminieren. Das war ja so das Grundkonzept der Nummer. Und sie ist ja 2013 eigentlich ganz harmlos als völlig substanzbefreite Wahlkampfparole von Horst Seehofer gestartet. Dann hat sich eine Zeit lang der Dobrindt drum gekümmert.
Mhm.
Ne? Und zum Schluss dann Andi Scheuer. Und es war ja, also der Titel hat's ja damals bei den Bayern schon verraten, Ausländermaut. Es ging ja im Prinzip um eigentlich vom bayerischen Gefühl um eine Disziplinarmaßnahme für Ausländer, die uns unsere schönen Straßen hier in Deutschland, also sowas von kaputt fahren, das wollen wir nicht. Und
wirklich gut gemacht, dass du das bayerische Idiom so perfekt hier wiedergibst. Fantastisch.
Das ist ein Hobby.
Ja.
Das ist meine Erotik des Alltags. Ja. Weißt, wenn es mir nicht so geht, dann machen wir ein bisschen den Bayern, da geht's schon wieder. Da hast du ein bisschen Druck in der Buchse. Weißt, da geht noch was. So, und Lanz saß damals, nicht Lanz, sondern Andreas Scheuer.
Ja.
Andreas Scheuer saß damals bei Lanz.
Man hätte es auch umgekehrt formulieren können eigentlich. Ja. So, war ja so raumfüllend immer Andi Scheuer, dass man auch sagen könnte, Lanz war quasi zu Gast in seiner eigenen Sendung bei Andi Scheuer.
Genau. Und da ging es um die Frage, ging es jetzt bei der Ausländermaut, die Sie im Wahlkampf auch Ausländermaut genannt haben, ging es da wirklich um Ausländer? Und da hören wir mal rein.
Das Gerechteste wäre mit der besten ökologischen Lenkungswirkung eine Pkw-Maut.
Für alle?
Für alle.
Oder für Ausländer?
Das war ja diese Pkw-Maut.
Nein.
Das war aber genau.
Bitte, nein. Das ist genau der Punkt.
Mhm. Schauen Sie sich einfach einmal die Maut
in Österreich. Wenn es für alle gewesen wäre, wäre es doch durchgegangen.
Ja, natürlich wäre es für alle gewesen. Natürlich.
Sie hätten Sie Deutschen, Herr Scheuer, bitte, wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig Märchen erzählen.
Ja, ich habe andere Rechtsauffassung als der EuGH. Ich schließe mich dem Urteil oder der Ausarbeitung des Generalrats.
Wir reden jetzt
am
auf dem
Ende
Niveau,
wir reden das
Urteil zu akzeptieren. Nein, aber wir reden doch jetzt hier auf dem, das ist jetzt das Niveau albanischer Hütchenspieler, was wir jetzt gerade machen.
Ja, ich finde, man muss sagen, Lanz hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Es war Hütchenspieler, denn die Idee war ja damals, Pkw-Maut, den Deutschen wird sie erstattet.
Genau, aber Ausländer, also zum Beispiel auch die albanischen Hütchenspieler, die müssen die bezahlen. Das war der Taschenspielertrick sozusagen. Und da hieß das auf europäischer Ebene schon damals, Freunde, das ist sehr trickreich, aber wird so nicht funktionieren.
Ja, sie waren halt doof. Also sie haben halt von Anfang an schon das komplette Konzept verraten und haben gedacht, sie kommen da. Und was natürlich auch großartig ist, dass Andi Scheuer dann sagt, ich habe andere Rechtsauffassung als das EuGH.
Ja. Aber das ist dieses Selbstverständnis, mit dem er sein Amt ausgefüllt hat.
Ja, ja, und auch Selbstbewusstsein. Ne? Das ist so ein Selbstbewusstsein.
Grundloses Selbstbewusstsein.
Absolut.
Ja.
Wenn er wenigstens grundlos gute Laune gehabt hätte, aber es war einfach nur grundloses Selbstbewusstsein.
Oh, ich glaube, der hat auch grundlos gute Laune gehabt. Aber ich finde das Faszinierendste an diesem ganzen Maut-Ding, dass das ja so eine, also eigentlich war, sag mal, eine alkoholgeschwängerte Weißbier-Idee gewesen ist, die man so rausposaunt hat und irgendwann kam er aus der Nummer nicht mehr raus, kam man, also die CSU aus der Nummer nicht mehr raus und haben gesagt, jetzt müssen wir irgendwie müssen wir es machen. Weißt du, statt zu sagen, nee, war eine blöde Idee. Nee, bloß das Gesicht nicht verlieren und durchziehen.
Da gab es aber tatsächlich noch andere Hintergründe, zu denen kommen wir später nochmal. Aber was ich natürlich total spannend finde, ist, dass damals, weil es ging ja immer um die PKW-Maut. Es ging nicht um ausländische LKW, sondern es ging immer um deutsche, um ausländische PKWs. Mhm,
genau.
Und die haben zumindest zum damaligen Zeitpunkt circa 6% des gesamten Verkehrs auf deutschen Straßen ausgemacht. Das ist eine Zahl, die viel zu selten nochmal genannt wird, um eigentlich nochmal die Absurdität des kompletten Projektes quasi zu erklären. Wir reden hier von 6%, also 6% Anteil ausländischer PKWs auf deutschen Autobahnen.
Aber lieber Philipp, da muss ich dir auch mal wieder sagen, das ist so deine kabarettistisch linksgrün versiffte Einstellung zu diesen Zahlen. Ja, 6% haben und nicht haben sind schon wieder 12. Ja, vom Spiegel 24. Also du musst einfach auch da das Ganze ein bisschen anders angehen. Kleinvieh macht auch Mist.
Ja.
Um nochmal einen Allgemeinplatz hier rausgehauen zu haben.
Und das Kleinvieh hat ordentlich Mist produziert.
Oh ja.
Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, 2018 hat er dann die Verträge durchgeprügelt und da hören wir ihn auch nochmal in der gleichen Sendung von Markus Lanz, der nochmal erzählt, in welchem Tempo dann Ende 2018 die Verträge gemacht wurden.
Stimmt es, dass am 30. Dezember 2018, an einem Sonntag, der vorletzte Tag des Jahres, sitzen die Anwälte dieses Konsortiums und ihre Leute bei einem Notar zusammen und dann werden 2400 Seiten vorgelesen und dann wird dieses Ding an einem Tag durchgepeitscht und unterschrieben. Stimmt das?
Ja, irgendwann brauchst du einen Tag zum Unterzeichnen.
Ja, das ist so ein bayerisches Selbstverständnis. Muss er irgendwo die Scheiße. Also zum einen möchte ich an dieser Stelle, ich meine, wir beide schreiben Texte, wir wissen, was auf so einer DIN A4-Seite draufpasst, wie lange man das vorliest. Mhm. Ich wage sehr zu bezweifeln, dass diese über 2000 Seiten an diesem Sonntag wirklich verlesen worden sind. Dann haben sie es quasi kurz vor knapp gemacht. Er hat es durchgeprügelt. Und es ist ja immer noch so ein bisschen die Frage, woher kam die Panik? Denn zum damaligen Zeitpunkt haben Österreich und Niederlande ja schon vom Europäischen Gerichtshof geklagt. Und angeblich eben wurde auch schon angeboten, wir warten das Urteil ab. Also die Frage ist so ein bisschen, warum kam da der Druck rein? Und es gibt ja bis heute diese eine Erklärung, dass es damals damit zu tun hat, dass wir 2019 erstens die Europawahl hatten und Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Das heißt, ich glaube natürlich, dass der Scheuer schon auch so ein bisschen von der CSU in seinem grundlosen Selbstwertgefühl oder wie haben wir es vorhin genannt?
Grundloses Selbstbewusstsein.
Ja, dass die CSU den Scheuer in seinem grundlosen Selbstbewusstsein schon auch ein bisschen animiert hat.
Das ist mit Sicherheit der Fall, ja. Ich möchte kurz eine Zahl nachliefern. Und zwar, ich habe es eben mal ausgerechnet, wenn man sagt, eine Seite, da brauchen wir 4 Minuten für, um die vorzulesen. Und dann wären das ich habe jetzt mal 2000 Seiten genommen, wären das schlappe 133 Stunden.
Ja, aber das schaffst du ja an einem Sonntag.
Das schaffst du an einem Sonntag locker.
Du weißt doch, ein Sonntag, der zieht sich.
Ja, hat ja Albert Einstein auch schon gesagt. Also ja. je mehr die Woche sich dem Ende nähert und der Sonntag jetzt als Ende der Woche, desto mehr Zeit ist ja in so einem Tag.
Also diese Ausländermaut ist ja im Prinzip wirklich ein so vollkommenes Desaster gewesen.
Ja, ja.
Ein vollkommenes Desaster gewesen. Ich finde, da hat er sich schon wirklich auch in der deutschen Historie echt einen Pokal verdient.
Er fügt sich damit aber nahtlos ein. Es gehört ja fast zum guten Ton im Verkehrsministerium, diesen Grad an Professionalität einfließen zu lassen. Das ist ja, muss man sagen, jahrelange Tradition im Verkehrsministerium, dass wir da so die größten Pfeifen sitzen haben.
Ja. Und gern auch bayerische.
Ja. Ja, ja.
Gern auch bayerische.
Ramsauer, und, Dobrindt, Christian Schmidt, Scheuer, ja. Also.
Er saß dann in der Zeit irgendwann auch nochmal bei Maischberger, da sagte er auch den schönen Satz, ich bin ins Gelingen verliebt.
Bitte?
Ja, wirklich. Ja, er hat gesagt, ich bin ins Gelingen verliebt und ich glaube, das, was die Sache eben, glaube ich, auch für ihn persönlich als politische Figur nochmal so riesig gemacht hat, war, dass er im Prinzip ja auch nie wirklich bereit war, mal einen Hauch von Selbstkritik zu üben oder auch mal was anzunehmen. Und das war selbst in den Zeiten, wo es, und bei der Maut ging es ja nur um hunderte Millionen. Und selbst in dieser Zeit war er immer noch der festen Überzeugung, dass die Leute ihn mögen. Und da stellt Markus Lanz ihm dann die Frage, ob er vielleicht auch mal Fehler gemacht hat oder ob es Momente gibt, wo man das eigene Handeln hinterfragt. Und da hören wir jetzt nochmal Andreas Scheuer.
Und natürlich zum Jahreswechsel, wenn man auch mal ein paar Tage hat zum Nachdenken, sagt man ganz selbstkritisch, hat man Fehler gemacht? Hat man falsch gehandelt?
Wie war die Antwort?
Ich meine, Politiker sind ja keine Unmenschen, sondern auch Menschen.
Ja.
Ja? Und natürlich lege ich alle diese Argumente vor mich hin und sage, nein, es ist kein Fehler gemacht worden und jetzt nutze ich die Zeit, okay, das aufzuklären.
Ja, und ich finde die Dramatik in diesem Ding, also es gibt diese stillen Momente zwischen den Jahren, also wo er quasi Glühwein besoffen in der Ecke hängt und sich denkt, es war nicht alles schlecht. So.
Reflektiert.
Und dann kommt dieser, dann macht Lanz diesen Witz, dann kommt bei ihm kurz dieser Moment, Politiker sind auch Menschen und in dem Moment denkt man sich,
ja, jetzt sagt das.
Vielleicht geht
jetzt gibt
man,
das
ja, und vielleicht, ja, und vielleicht geht man auch ein bisschen zu hart mit ihm ins Gericht. Und dann sagt er, aber ich habe keinen Fehler gemacht.
Ich werde ihn vermissen. Philipp, ich werde ihn vermissen. Wir brauchen so jemanden einfach irgendwie.
Er war einfach unfassbar mit sich selber zufrieden. Und wie sehr er zufrieden mit seiner Leistung ist, das hört man auch im nächsten Clip nochmal sehr schön.
Wissen Sie, ich habe auch so viel Leute, die sagen, du machst deinen Job echt gut. Ich war gestern bei einer Ortsumfahrung in Friedrichshafen. Die haben lange, Jahrzehnte für diese Ortsumfahrung gekämpft, haben jetzt einen Tunnel bekommen, großen Lärmschutz. Die sind wirklich froh.
Ja, großartig, oder? Diese Dorfumgehungsstraße, das war ja mit sein Leuchtturmprojekt neben der Ausländermaut, war es diese verschissene Dorfumgehungsstraße mit einem Tunnel. Und die standen vor ihm, die hatten Tränen in den Augen, haben gesagt, also wenn es dich nicht geben würde, dann würden wir immer noch über die Radwege fahren.
Man muss aber eins sagen, Philipp. Also Passau ist ja, glaube ich, sein Wahlkreis.
Seine
Hut. Da hat er sein Hut, genau. Und da hat er ja sein Direktmandat immer gewonnen. Das ist halt auch einfach, er hat ja nicht Unrecht. Also offenbar lieben ihn die Leute so sehr, dass ein Andi Scheuer auch irgendwie Katzenbabys ertränken könnte. Und die würden auch sagen, oh ja, der Andi, den will man.
Jetzt müssen wir mal, würde mich an der Stelle natürlich mal interessieren, was waren denn die Gegenkandidaten in Passau? Also, weil ich glaube, in Bayern gibt es da immer auch noch die Möglichkeit zum Downsizing, wie man so schön sagt.
Du meinst, also, unter den Blinden ist der einäugige König. So.
Ja. Ja, und er sah halt gut aus. Es war auch die Erotik der Politik. Er sah sehr gut aus oder sieht sehr gut aus.
Ich behaupte ja, er war im Politikbetrieb auch sehr beliebt, weil jeder wusste, wenn ich neben dem stehe, wirklich automatisch kompetent.
Ja.
Das war etwas, warum alle den Scheuer auch jetzt vermissen, glaube ich.
Er hat ein komplettes, zerrüttetes Feld hinterlassen. Und was ich in dem Zusammenhang, weil wir natürlich jetzt sagen, jetzt ist er raus, verabschiedet sich, ist weg. Man darf eben auch nicht vergessen, dass ausgerechnet Andreas Scheuer und Alexander Dobrindt zwischen 2014 und 2018 von 1,6 Milliarden Euro Fernstraßenförderung in Deutschland gesamt 550 Millionen Euro nach Bayern verschoben haben. Das heißt, ein gutes Drittel des Gesamtbudgets in Deutschland haben die nach Bayern gebracht. Und das war eigentlich immer die Kernaufgabe der bayerischen Verkehrsminister.
Das waren Sachgründe, da bin ich mir ganz sicher. Da gab es objektive, nachvollziehbare Sachgründe, dass das so gelaufen ist.
Ja, und genau diese nachvollziehbaren Sachgründe, die nennt uns jetzt Markus Söder.
Und bei allem, liebe Freunde, was der eine andere kritisiert an den Andi Scheuer, ich kenne wenig Minister, die so viel Geld nach Bayern holen wie der Andi Scheuer. Auch das muss man einfach mal in der Bilanz ehrlicherweise bitte nach draußen sagen.
So, ja. Es war nicht alles schlecht.
Das muss der mal geben. Das ist ja wirklich, ich glaube, der weiß gar nicht, was er da sagt, oder? Oder meinst du, er ist sich bewusst, was er da erzählt?
Doch. Also selbst der Ex-CSU-Verkehrsminister Peter Ramsau hat auch mal zum Verkehrsministerium gesagt, wenn ein Bundesland es richtig macht, dann kann es unglaublich anzapfen.
Unzapft ist.
die haben halt immer einen Trottel gesucht. Seehofer hat ihn dahin gejagt mit dem Projekt Ausländermaut. Und am Ende des Tages ging es aber eigentlich immer nur darum, Geld nach Bayern zu verschieben. Und wenn man dann immer wieder hört, wie Bayern immer erzählt, dass sie komplett Deutschland finanzieren, kann man an der Stelle mal sagen, dass 15 Bundesländern mit wesentlichen Mitteln in den letzten Jahrzehnten die bayerischen Straßen finanziert haben.
Lass uns doch mal demnächst einfach nach München fahren und die Früchte von Scheuers Arbeit auf der Straße dort genießen.
Werbung.
Haben Sie auch genug von Unternehmensberatern, die Sie zum Erfolg treiben wollen? Dann kommen Sie zur Unternehmensberatung Andreas Scheuer. Ihr Partner für spektakuläre Niederlagen und historische Fehlentscheidungen. Wir gehen mit Ihnen baden. Erleben Sie die Erotik des Fehlschlags. Wenn andere dich nach oben bringen, holen wir dich wieder runter. Schöner scheitern mit Scheuer.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Steuerberater oder Ihren Insolvenzverwalter.
Manöverkritik. Ja, und wir haben auch auf die letzte Sendung Feedback bekommen. Wir haben viele Kommentare auch gekriegt in den sozialen Netzwerken und auf allen Plattformen, auf denen man uns schreiben kann, über uns schreiben kann. Und was die Leute sehr genossen haben, ist tatsächlich, dass wir meinen versemmelten Schluss in der Sendung drin gelassen haben. Also es ist da auch ein Wunsch entstanden, dass wir mehr Pannen auch in der Sendung drin lassen. Und das ist auch der Grund, warum Philipp am Anfang sein Mikro ausgelassen hat.
Das ist überhaupt der Grund, warum Tobi mit mir diesen Podcast überhaupt macht.
Ja, genau. Ja,
dass einfach mehr Pannen in der Sendung sind.
Ja, und vor allem von dir wird ja auch in der Öffentlichkeit geglaubt, dass du so eine gottgleiche Figur einfach auch bist. Und das bringt dich den Menschen wieder näher, dass sie einfach auch sehen, nein, auch der Simon, der ist zwar noch irgendwo göttlich, aber er ist einfach ein Halbgott nur. Also auch ihm.
Aber mit dem Sprechen hapert's inzwischen.
Also.
Es ist ein stiller Gott geworden. Es ist ein. Nein. Also seine wahre Größe zeigt sich eigentlich immer dann, wenn er nichts mehr sagt. Das muss man dann schon, das ist die Erotik des Alters.
Genau, wenn er von der Erotik seiner Ausstrahlung einfach auch lebt. Und das ist ja vor allem für einen Audiopodcast das Allerwichtigste. Also da haben wir viel Positives. Wir werden also auch in Zukunft Pannen einfach auch drin lassen, werden euch teilhaben lassen an unserem Versagen. Und haben aber auch über Speakpipe, ja, weil Philipp, da kannst du vielleicht was zu sagen. Was ist denn Speakpipe, Philipp?
Speakpipe, das ist eine total geniale Plattform, auf der man uns Nachrichten schicken kann, Sprachnachrichten. Wir haben diese Woche allerdings festgestellt, dass es auf dem iPhone manchmal Probleme macht. Der Kollege Tobi Mann sagte, dass es über den Browser sehr, sehr gut funktioniert, aber auf dem iPhone scheint es manchmal Probleme zu geben. Sagt uns dann Bescheid, denn ihr könnt uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben an hallo@grundlosgutelaune.de, wenn euch eine Sprachnachricht nicht genügt. Und ansonsten könnt ihr es aber auf Speakpipe gerne mal versuchen. Speakpipe.com/GGL, Speakpipe wie die Sprechpfeife und dann GGL für grundlos gute Laune.
Und das hat gemacht der Patrick, der hat uns folgende Nachricht geschickt, in der er uns eine Theorie, die er entwickelt hat nach der letzten Sendung über Olaf Scholz, übermitteln möchte.
Ja, gute, jetzt war jetzt der Patrick, hi. Ich muss mal Danke sagen für den letzten Podcast, den ihr gemacht habt. Die Aussage unseres Bundeskanzlers, Salzkruste oder Backofen, hat mir dann doch den Tag gerettet. Also das wird noch ein bisschen nachwehen heute. Ansonsten würde das natürlich auch erklären, warum unser guter Herr Scholz so wenig in der Öffentlichkeit ist. So eine Zubereitung eines Fisches dauert ja recht lang. Ja, mit allem drum dran, vielleicht angelt er den sogar noch selbst. Dann hat er natürlich wenig Zeit, sich in der Öffentlichkeit zu politischen Fragen zu äußern. Wäre vielleicht eine Erklärung. Ich wünsche euch Spaß, macht weiter so. Vielen Dank, ciao.
Ja, vielen Dank, Patrick.
Ja, das ist eine großartige Theorie. Also es erklärt plötzlich auch so viel.
Ja, klar. Und vor allem ein angelnder Scholz.
Vor allen Dingen, wenn der dann auch noch mit Räuchern anfängt.
Das dauert ja auch. Wir haben ja einen Räucherraum hier, wo ich immer, wenn ich gerade geangelt habe und mit 16 Forellen über der Schulter hier nach Hause komme, Lendenschurz, weißt du, wie du dir das vorstellst, hier bei unserer Hütte im Wald. Und dann habe ich diesen Raum, wo auch geräuchert wird. Ist das bei euch auch so?
Ja, aber wir räuchern mit Cannabis und wir essen den Fisch dann hinterher einfach roh.
Zitatort. Lieber Philipp, was ich dir mitgebracht habe als Zitatort, sind Zitate hauptsächlich von einem Mann, der mich auch auf der Bühne schon lange begleitet, und zwar ist es Volker Wissing, derzeit amtierender Verkehrsminister. Und ich möchte mit dir aber vorher etwas Grundsätzliches klären. Wir haben ja schon in der letzten Strecke, in deiner Strecke, über Andi Scheuer drüber gesprochen, dass die Geschichte der Verkehrsminister eine ist, in der das Scheitern quasi zum Job dazugehört.
Ja.
Warum ist die Pfeifendichte gerade im Verkehrsministerium so hoch? Was glaubst du?
Na, ich glaube, dass es natürlich zum einen ein Amt ist und auch ein Ministerium, wo natürlich viele Leute auch mitreden können. Also ne, Straßenbau und so, das kriegen wir natürlich alle sehr intensiv, auch direkt körpernah im Alltag mit. Also wenn du in NRW über die Autobahn fährst, dann weißt du natürlich...
Ja, fahren ist schon ein großes Wort. Wenn du
oder dich,
ja, also wenn du dich versuchst, mit deinem Auto über diese Straßen hinweg zu bewegen.
Ja, dann weißt du sofort, okay, die Knete ist offensichtlich nicht nach NRW gegangen. Bei einem Wirtschaftsministerium oder so wird das natürlich auch alles viel abstrakter. Und dadurch können wir, glaube ich, alle auch so die Arbeit der Leute und der Verkehrsminister ein bisschen besser nachvollziehen.
Und am eigenen Leibe spüren.
Und dadurch werden die menschlichen Schwächen natürlich auch sichtbarer.
Ja, die Historie ist ja so, und da muss man jetzt auch den Volker Wissing, muss ich vorab jetzt ein bisschen in Schutz nehmen, auch hier ist es ja so, aber er hat natürlich auch einen Trümmerhaufen übernommen, weil natürlich auch jahrzehntelang, kann man ja fast schon sagen, nichts gemacht worden ist. Also die Infrastruktur
wurde... Ja, er hat einen Trümmerhaufen übernommen und was hat er als erstes gemacht? Die Rahmedetalbrücke gesprengt. Jetzt fahren die Leute in NRW irgendwie durch die Dörfer.
Ja. Ja, ja, aber wie gesagt, also Volker Wissing gerät immer wieder in Kritik, weil er die Klimasektorziele eben regelmäßig verfehlt, nicht erreicht, dort einfach nicht das leistet, was er leisten muss zum Klimaschutz. Und da wird natürlich immer wieder über Volker Wissing diskutiert, was wir nicht tun sollten. Und das wird uns gesagt von jemandem, der ein guter Anwalt für Volker Wissing ist. Christian Lindner hat sich geäußert zu Volker Wissing und da hat er Folgendes gesagt.
Dass immer so auf Volker Wissing geschaut wird und den Verkehrssektor. Man muss zum einen mal sagen, es ist nicht Volker Wissing, der die Klimaziele im Verkehr nicht erreicht. Es sind die Bürgerinnen und Bürger, die Klimaziele nicht erreichen.
Und absolut, ja. Ja, und dafür. Und das muss man ja an der Stelle, Entschuldigung, aber das muss man an der Stelle auch mal sagen. Es ist ja nicht die Schuld der FDP, dass sie bei unter 5% dümpelt, sondern ist es die Schuld der Wähler und Wählerinnen.
Ja, da hast du recht. Diese Logik wird da angesetzt. Nur wenn das wirklich, wenn wir jetzt mal für bare Münze nehmen, was Lindner da gesagt hat. Wenn er sagt, hier, da ist ja nicht der Volker Wissing, der das verfehlt, sondern das sind die Bürgerinnen und Bürger. Da stelle ich mal eine ganz provokante Frage. Wofür brauchen wir dann Volker Wissing? Weil ich habe ja immer die naive Vorstellung gehabt, dass so ein Minister die Rahmenbedingungen dafür schaffen sollte, dass die Bürgerinnen und Bürger dabei helfen, dass die Klimaziele erreicht werden. Aber vielleicht bin ich auch nur naiv. Bin ich naiv?
Nein, 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 der Gedanke ist großartig. Weil man könnte es ja dann auch wirklich ausweiten. Weil wenn wir diese Erkenntnis, die wir durch Christian Lindner bekommen, dass wir Volker Wissing gar nicht brauchen, wenn wir die dann haben, dann brauchen wir ja auch Christian Lindner nicht mehr, der uns diese Erkenntnis, also wir könnten quasi mit jedem Gedankenschritt, den wir in Zukunft gehen, könnten wir politische Ämter und Politiker abschaffen.
Das heißt, wir könnten auf philosophischem Wege die FDP loswerden.
Ja, eigentlich die komplette Politik. Ja. Wir könnten uns eigentlich komplett emanzipieren. Ist großartig.
Das ist ja ein sehr liberaler Gedanke. Vielleicht ist das auch, was da darunter liegt. Und ganz spannend wird's, jetzt hat Volker Wissing, deswegen habe ich ihn diese Woche in die Sendung genommen, ein ganz aktuelles Interview der Funke Mediengruppe gegeben. Dieses Interview liegt natürlich nur schriftlich vor. Da wir aber ja hier ein Audiomedium sind, wo wir also auch die Sprachschnipsel gerne als auch als Audio präsentieren, habe ich die KI durchsucht, eine Spracherstellung in der KI und habe eine Stimme gesucht, die, finde ich, jetzt nicht sehr nah an Volker Wissing ist, aber so sein Wesen ein bisschen repräsentiert. Und in diesem Interview ist Volker Wissing eben zu diesen Sektorzielen befragt worden, dass die wieder verfehlt worden sind. Und da hat Volker Wissing Folgendes geantwortet. Achtung, es ist nicht er selbst, es ist eine KI, die uns jetzt Volker Wissings Aussagen erzählt.
Der Verkehrssektor, von dem Sie sprechen, das sind wir alle. Menschen, die einkaufen gehen, die zur Arbeit fahren oder zum Arzt. Das sollten wir nicht einem anonymen Sektor zuordnen. Viele Bürger können ihr Fahrzeug nicht einfach stehen lassen oder durch ein Elektroauto ersetzen. Das heißt, es sind wir alle, die CO2 einsparen müssen, nicht irgendein Sektor.
Ja. Also du merkst, es bleibt philosophisch.
Ja, Ist, also inhaltlich hat er ja eigentlich nur das Gleiche gesagt, was Christian Lindner gesagt hat.
Genau.
Aber ich finde, mit dem Timbre von Robert Habeck.
Genau. Ich glaube, dass er sich eine Scheibe vom guten Robert abgeschnitten hat, der ja, ja auch ein guter Kommunikator ist. Und in wohligen, warmen Worten hat er einfach gesagt, nein, 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 Freunde, das ist hier nicht mein Versagen, sondern wir alle sind das. Das sind wir alle.
Aber da muss man natürlich fairerweise an der Stelle sagen, das ist ja dann schon auch ein Evolutionsschritt. Du musst mal überlegen, woher wir kommen. Wir kommen von Andreas Scheuer, der quasi die Karre voll vor die Wand gefahren hat, ausgestiegen hat und gesagt, 1A geparkt. Ja. Jetzt kommen wir zu Volker Wissing, der die Karre vor die Wand fährt, aussteigt und sagt, ich habe keine Ahnung, wer gefahren ist, ich weiß nicht.
Nee, er sagt, wir alle sind gefahren.
Wir alle sind gefahren, genau.
Wir alle saßen am Steuer.
Aber das ist ja schon eine inhaltliche Evolution. Da muss man sagen, da geht's ja in großen Schritten in der Politik vorwärts.
Aber ich muss sagen, auch da, Philipp, und das ist diese Erotik deiner Sprache auch, dass du hier bei Volker Wissing eine Autometapher nutzt. Das passt natürlich absolut ins Bild, weil Wissing ist ein Autofan. Im Speziellen sogar ein Verbrennerfan. Und doch ist er natürlich auch ab und an dem Klima verpflichtet. Und er musste ja mal mit seinem Ministerium ein Klimasofortpaket vorlegen. Und in diesem Klimasofortpaket, das er mit seinen Experten und Experten erarbeitet hat, waren Einsparungen aufgeführt von 13,66 Millionen Tonnen klimaschädlicher Emissionen. 13,66 Millionen Tonnen klingt jetzt erstmal viel, aber gefordert waren 275 Millionen Tonnen. Ich habe das mal ausgerechnet, sind knapp 5%, das kennt die FDP von ihren Umfragewerten. Und jetzt wurde darüber aber auch schon gemeckert, nicht nur von mir, sondern auch der Klimaexpertenrat, der hat gesagt, dieses Paket, da kann man im Grunde nichts prüfen, weil es da nichts zu prüfen gibt. Also es war sehr substanzlos. Und ich habe das wörtliche Zitat hier, das ich immer wieder schön finde. Und zwar haben die gesagt, Wissings Pläne zur Emissionsminderung seien, Achtung, jetzt wörtliches Zitat, schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch. Und das ist übrigens, habe ich jetzt durchgestochen bekommen, das ist der Titel seiner Memoiren.
Ja. Ja. Kannst du es nochmal sagen, weil das ist wirklich ein wunderschönes Zitat.
Ja, schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch.
Toll.
Nun muss man aber auch sagen, es ist ein Mann, der hat Steckenpferde, die er mit aller Leidenschaft einfach auch verteidigt. Eines seiner Steckenpferde ist, ein Tempolimit zu verhindern. Und er wurde in diesem Interview, das er der Funke Mediengruppe gegeben hat, auch zum Tempolimit befragt. Und da habe ich die KI seine Antwort wiedergeben lassen.
Da geistern so viele Zahlen rum. Wichtig ist doch, dass nur Maßnahmen, die akzeptiert werden, auch Erfolg haben können. Wenn flächendeckend auf Autobahnen ein Tempolimit 120, auf Landstraßen von 80 und innerorts von 30 gilt, hat das in Deutschland keine Akzeptanz. Das wollen die Leute nicht.
Ja, das wollen die Leute nicht.
Aber weißt du, was mir jetzt gerade, fuhr es mir wirklich durch Mark und Bein? Ich schwankte kurz von, ich mache mich obenrum frei. Und könnte das nicht auch ein Gottesdienst von Rainer Maria Wölki gewesen sein gerade?
Hast du recht.
Jetzt stell dir mal, vielleicht können wir es nochmal spielen. Stell dir vor, wir sitzen jetzt in der Kirche. Wir falten jetzt zu Hause alle mal die Hände, schließen die Augen und stellen uns vor, es ist Heiligabend, Christmette.
Da geistern so viele Zahlen rum. Wichtig ist doch, dass nur Maßnahmen, die akzeptiert werden, auch Erfolg haben können. Wenn flächendeckend auf Autobahnen ein Tempolimit 120, auf Landstraßen von 80 und innerorts von 30 gilt, hat das in Deutschland keine Akzeptanz. Das wollen die Leute nicht.
Und Frieden auf Erden.
Du hast recht. Es ist eine Autopredigt, die da gehalten wird. Das Interessante ist nur, das wollen die Leute nicht, sagt er so. Wenn du Umfragen halt siehst, also ich habe mal geguckt, es gibt ja diverse Umfragen zum Thema Tempolimit. Also es gibt da schon eine relativ solide Mehrheit, die für ein Tempolimit ist. Jetzt so lapidar zu sagen, das wollen die Leute nicht, ist schon steil. Als These.
Du stichelst mich natürlich als Niederländer beim Thema Tempolimit total an.
Ja.
Also ich gestehe meinem Volksstamm zu, sobald wir über die Grenze sind, fahren wir über die besunkene Säue. Aber wer mal in Holland Autobahn gefahren ist, wo generell 100 bis 130 gilt und weiß, wie entspannt der Verkehr da fließt und wie ruhig du fahren kannst und die linke Spur immer komplett leer ist, beziehungsweise alle, die 180 fahren wollen, können einfach in Ruhe 180 fahren. Also wenn du mal 3 Stunden in den Niederlanden Autobahn gefahren bist und dann wieder rüber nach Deutschland fährst. Also natürlich macht ein Tempolimit total Sinn, um einfach auch mal in Deutschland eine Ruhe in den Straßenverkehr. Es ist doch in Deutschland, also so geht, ich sag mir, wenn es anders ist, aber ich empfinde, Deutschland, das ist immer Guerillakrieg.
Nein, das ist auf Krieg, Autobahn. Das ist Kampf. Das ist Kampf auf der Autobahn. Also ich fahre ja nun sehr viel Auto, sehr viele Kilometer im Jahr lege ich ja zurück, weil ich ja die verschiedenen Spielorte mit dem Auto anfahren muss, aufgrund meines Equipments, das ich mit transportiere. Und entspanntes Fahren ist anders. Aber wie gesagt, Volker Wissing würde uns beiden dann natürlich jetzt vehement widersprechen, was er auch getan hat bei Maischberger im letzten Jahr. Da hören wir ihn jetzt im Original, das ist nicht die KI, Achtung, muss ich dazu sagen, das ist jetzt Original Volker Wissing, angesprochen aufs Tempolimit, sagt er Folgendes.
Naja, zunächst mal zeigt das ja, dass die Gesellschaft in dieser Frage weitgehend gespalten ist. Und das ist eine Maßnahme, die wenig Klimaschutz bringt und die Gesellschaft maximal aufwiegelt. Und deswegen haben wir uns darauf im Koalitionsvertrag nicht verständigt. Ja. Und deswegen gehen wir ganz andere Schritte. Wir gehen große Schritte beim Klimaschutz. Übrigens, das Umweltbundesamt hat beim, Tempolimit festgestellt, dass ein Tempolimit, wenn es beispielsweise 100 ist oder 120, dass das Tempolimit dazu führt, dass Verkehre sich von der Autobahn wieder entfernen, durch die Ortschaften fahren. Das ist auch keine gute Prognose für die Bürgerinnen und Bürger, die dann wieder mehr Verkehrslärm haben. Denn wir haben ja diese Umgehungsstraßen und die Autobahn mal gebaut, damit die Verkehre aus den Ortschaften rauskommen. Und insofern, wir werden kein Tempolimit machen.
Also seine Argumentation ist, es gibt da eine Untersuchung und die sagt aus, wenn es ein Tempolimit auf den Autobahnen gibt, fahren die Leute wieder durch die Dörfer. Weil ist ja logisch, ne? Also wenn es ein Tempolimit gibt von 120, 130 km/h, dann fahre ich doch locker mal durch eine Ortschaft, wo 50 ist. Das macht doch dann auf einmal wieder völlig Sinn, ja?
Das ist ja völliger Schwachsinn. Also gibt es diese Studie wirklich?
Ja, ich habe nachgeschaut. Ich habe nachgeschaut und es gibt
das ist wissenschaftlich belegt, dass wenn die Leute auf der Autobahn nur noch 120 fahren können, dass die dann sagen, nee, jetzt fahre ich durch die verkehrsberuhigte Zone aus Protest oder?
Also ich halte nochmal fest, das ist das, was Volker Wissing insinuiert mit seiner Aussage, wenn es ein Tempolimit gibt, fahren die Leute wieder durch die Ortschaften und dann habt ihr wieder Lärm, Autolärm, ihr Leute da draußen. Ich habe nachgeschaut und habe das gefunden auch. Es geht darum, dass das Umweltbundesamt eine Untersuchung hat und da wird gesprochen von einem Tempolimit von 120 km/h, wo sich, Achtung, 1% von der Autobahn auf die untergeordneten Straßennetze, also vor allem auf die Landstraßen verlagern würde. Und da muss man sagen, 1%, das ist schon hart, ja.
Das ist die Zielgruppe der FDP. Das ist 1%, was sagt, wenn ich mit meinem Lamborghini auf der Autobahn nicht mehr 180 fahren kann, dann fahre ich schön mit offenem Verdeck durch Kerkrade.
Ja, genau. Ja,
logisch.
Und vor allem auch diese Prognose wird auch angezweifelt von verschiedenen anderen Expertinnen und Experten, die sagen, ja, das ist irgendwie falsch moduliert und sowas. Also wir reden hier über etwas, was im Großen und Ganzen vermutlich keine großartige Rolle spielen wird. Aber es wird von Wissing angeführt als Argument gegen das Tempolimit. Das heißt, er ist da also auch sehr, sehr kreativ, was das angeht, wenn wir über das Thema sprechen. Ein anderer Punkt, der Wissing sehr am Herzen liegt, ist zum einen Technologieoffenheit und zum anderen Absolut. Das Thema E-Fuels. E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe. Und wenn man ein Trinkspiel machen würde und man würde verschiedene Interviews und Statements von Volker Wissing hören und würde jedes Mal einen kurzen nehmen, wenn er Technologieoffenheit anspricht oder E-Fuels, du wärst nach ganz kurzer Zeit schon echt besoffen, auch wenn du viel verdrehst. Ich habe dir mal so ein Statement jetzt hier mitgebracht.
Achtung! Vor dem Zitat ein Hinweis. Mach mit beim Wissing-Trinkspiel. Bei jeder Erwähnung von Technologie oder E-Fuels ertönt ein... Dann heißt es Schnaps trinken.
Zunächst einmal müssen wir Technologie offener regulieren. Das macht keinen Sinn, dass man sich nur noch auf eine Technologie fokussiert, weil wir ja ganz offensichtlich sehen, dass wir damit nicht die Probleme lösen. Bei der Bestandsflotte schon gar nicht. Und deswegen war immer klar, wir haben die größere Chance, Klimaschutz zu erreichen, wenn wir mehrere technologische Optionen offen halten und vor allen Dingen auch die Technologien im Wettbewerb zueinander stehen. Das schafft am Ende Ende mehr Innovation und es schafft am Ende auch bessere Preise. Das weiß man und das wusste man. Und trotzdem hat man sich sehr stark einseitig fokussiert. Und den Verbrennungsmotor hätte man ja am liebsten noch früher verboten, anstatt sich die Frage zu stellen, wie können wir Verbrennungsmotoren denn klimafreundlich betreiben, beispielsweise mit E-Fuels.
Ja, ich muss kurz zu der Aufnahme sagen, das, was da so wie ein Knacken klang, hat geschifft wie Sau. Also er steht im Regen auf so einer Straße und erzählt da was dem Morgenmagazin.
Weißt du, was ich dachte?
Ja.
Es ist das Knacken vom Kiefer von Robert Habeck, der daneben steht.
Ich lasse dieses Bild einfach mal stehen. Und das ist viel schöner. Also es ist kein Regen, es ist das Knacken des Kiefers von Robert Habeck. Auch ein schöner Titel für die Sendung heute vielleicht.
Ja.
Das Knacken im Kiefer von Robert Habeck. Aber mal was zum Thema E-Fuels. Weil er das immer wieder erzählt hat von E-Fuels. Und diese E-Fuels, ja, die werden ja hergestellt aus Wasserstoff auch. Und da geht es ja darum, wie wandelt man den Wasserstoff? Das ist ja ein ganz großes Thema auch. Tatsächlich. Wie kriegt man das hin, Wasserstoff zu erzeugen, klimaneutral? Ja, da muss man im Prinzip Solarenergie und hin und her. Also es ist sehr, sehr großer Aufwand, diese E-Fuels herzustellen. Da gibt es Prognosen, dass der Liter 4,50 Euro kostet von dem Zeug. Also das ist, und dann der Wirkungsgrad, also die Effizienz ist deutlich höher, wenn du direkt verstromt fährst, als wenn du Autos mit E-Fuels tankst und so weiter. Also wir reden hier über einen Kraftstoff, der vermutlich, und da finde ich ganz viele Stimmen aus der Wissenschaft, aus der Forschung, die sagen, das ist so für industrielle Nutzung, hier so Containerschiffe, genau. Flugzeuge, ja. Dafür ist das ein Ding, aber für individuelles Autofahren sind E-Fuels nicht das Riesenthema, zu dem es gemacht wird von Volker Wissing. Du, Philipp, erklär's mir. Wo nimmt das seinen Glauben her? Ist das was Religiöses? Ist vielleicht die FDP die religiöseste Partei, die wir haben?
Nee, ich glaube, es ist tatsächlich, man könnte fast sagen, noch banaler, weil ich nämlich gehört habe, dass Porsche
ja.
eine Pilotanlage für E-Fuels in Chile eröffnet hat. Und ich glaube, es ist der Wille und der Glaube an die deutsche Automobilindustrie, dass man das, was man hat, irgendwie noch retten kann. Und Porsche macht E-Fuels und deswegen propagieren sie es.
Aber lieber Philipp, da muss ich dir jetzt mal einen Vorwurf machen. Willst du jetzt wirklich diesen kabarettistisch klischeehaften Move machen und Porsche wieder in die Nähe von der FDP rücken? Also da muss ich doch mal ganz deutlich machen. Das kann man doch nicht machen.
Also, Entschuldigung, wenn ich den jetzt nicht mache, dann kann ich morgens auch liegen bleiben.
Ja, das ist auch wohl recht.
Es war ja heute fast schon monothematisch. Wir haben über Verkehr gesprochen und zwar auf allen Ebenen, auf der erotischen, inhaltlichen, katholischen. Also es war ja alles drin zum Thema Verkehr heute. Ja. Das war mir wie immer eine große Ehre mit dir.
Ja auch.
Das war grundlos gute Laune für heute. Wenn Sie Themenvorschläge, tolle Zitate oder eine Meinung haben, dann freuen wir uns über eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Ja, und ich duze euch da draußen ganz, ganz gnadenlos, auch wenn der Herr Simon sie sieht, duze ich euch. Wenn ihr eine Sprachnachricht schicken wollt, wirklich speakpipe.com/GGL, macht echt Spaß. Macht das mal. Wir freuen uns über alles, was da so audiomäßig von euch reinkommt.
Und liebe Homies, liebe Follower, die nächste Folge von uns zweien kommt in 14 Tagen und dann bängen wir euch wieder ordentlich mit Zitaten durch. Und zwar, die nächste Folge kommt am 24. April und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, hört uns nicht nur, sondern bewertet uns, schreibt eine nette Rezension, abonniert uns und ganz wichtig, läutet das Glöckchen, wo es ein Glöckchen zu läuten gibt, wo wir wieder bei der Alltagserotik wären. Einfach mal
das Glöckchen läuten.
Ja. Einfach mal das Glöckchen läuten.
Ja, du hast noch einen Rausschmeißer für uns vorbereitet, oder?
Ja, verabschieden tun wir uns heute von euch auch mit einem, ja, ich möchte fast schon sagen, auch einer erotischen Stimmung.
Ja, ist auch erotisch, aber man muss ein bisschen erklären vorher, ne?
Ja, und zwar hat die CDU in Mecklenburg-Vorpommern durchgesetzt, oh Gott, jetzt war das Wolf oder Fuchs?
Wolf, es war der Wolf.
Okay.
Der Fuchs hat die Gans gestohlen, der Wolf ja, der ist der Fuchs. Mit dem
Rotkäppchen. Die haben in Mecklenburg-Vorpommern ein Problem mit dem Wolf, da ging es jetzt darum, dass man den wieder schießen kann und so und das haben sie durchgesetzt und da hat die CDU gedacht, in Mecklenburg-Vorpommern, da haben wir was erreicht, da sind wir vorne an der Führungsspitze, jetzt müssen wir es aber auch eben den Leuten erklären, wir müssen es anfassbar für die Bevölkerung machen, was wir erreichen, und haben ein wunderschönes Instagram-Video gedreht, wo man eine jüngere Frau in einem Schneewittchen-Kostüm sieht und ein etwas klassisch
CDU-Bierbäuchigen. Schneewittchen ist es nicht. Es ist rot, ganz wichtig. Es ist nicht Schneewittchen, es ist das Rotkäppchen. Schneewittchen ist es die mit den Zwergen und mit dem Apfel, dem Vergifteten. Rotkäppchen ist die, die zur Großmutter geht.
So. Also, es war Rotkäppchen, ja, Rotkäppchen, eine Frau in einem Rotkäppchenkostüm und ein etwas schmierbäuchiger CDU-Politiker in einem Wolfskostüm, und der erklärt quasi nochmal die Erfolge der CDU und versucht am Ende quasi auch nochmal ganz plastisch darzustellen, was das denn jetzt für das Zusammenleben zwischen Wolf und Mensch bedeutet. Und auf dieser erotischen Note möchten wir euch für heute Tschüss sagen.
Ja, nach jahrelangem Kampf ist es endlich gelungen, das den Wolf ins Landesjagdgesetz zu bekommen. Eine Forderung, die die CDU-Fraktion schon längst aufgemacht hatte. Insofern ist es für uns auch ein bisschen einfacher, jetzt mit Rotkäppchen wieder auf einer Bank zu sitzen. Vor dem muss Rotkäppchen immer Angst haben, ne? Das wird jetzt besser. Prost, Rotkäppchen.
Prost, Wolf.
Jetzt haben wir eine Situation erreicht, wo ich dich nicht mehr fressen kann. Das ist mir auch viel lieber, aber ich kann dich viel besser anlecken jetzt.
Ja, so. Und muss jetzt nicht mehr so viel Angst haben, wenn ich meine Großmutter besuchen will im großen dunklen Wald. Das ist toll.
Oh Gott, ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, und er hat sie angeleckt. Und.
Aber warum? Warum hat er sie angeleckt?
Naja, ich kann das schon verstehen. Wenn der Wolf jetzt weiß, dass er innerhalb der nächsten 10 Minuten erschossen wird, dass er da auch nochmal erotische Frühlingsgefühle hat.
Aber wie geht's dem Rotkäppchen dabei?
Das finde ich eine großartige Überschrift. In 14 Tagen klären wir, wie ging es Rotkäppchen dabei.
Das war Folge 6 von Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Produktion Flash Flow Recordings. Liken, kommentieren, teilen. Ihr geilen Leute, ihr. Sapperlot nochmal.